Ein Volk in Sklaverei, ein Volk, das einen Krieg führen muss, kann das Recht sein in Gottes Wort? Kann man sich eigentlich selbst befreien aus der Sklaverei? Das sind so drei Gedankensplitter zu dem zweiten Buch Mose. Das zweite Buch Mose, was nicht isoliert in Gottes Wort steht. Das ist ganz bemerkenswert, dass gerade im Alten Testament eine ganze Reihe von Büchern mit und beginnen. So auch zweite Mose. Und dies sind die Namen der Söhne Israels. Und ein solches und, so würde man ja heute kein Buch anfangen mit einem und. Aber in Gottes Wort ist das so. Warum? Weil es sich bezieht auf etwas, was davor ist. Mit anderen Worten, wir können das zweite Buch Mose nicht verstehen, wenn wir nicht das erste Buch Mose erst gelesen haben. Wenn wir das nicht vor uns haben und verstehen, was Gott im ersten Buch Mose gemacht hat. Im ersten Buch Mose geht es um eine Reihe von Familien, wie zum Beispiel Abraham, dann seine Kinder Isaac und dann die Kinder Jakob und Josef. Familien. Aber im zweiten Buch Mose finden wir, dass diese Familie oder diese Familien zusammen zu einem Volk geworden sind. Wir lesen, dass in Ägypten der Pharao Angst bekommen hat und deshalb sagt, er sprach zu seinem Volk, dass sie klug handeln sollen, damit dieses Volk Israel, nämlich, dass sie nicht größer werden und dass sie nicht mächtiger werden als Ägypten. Also aus einer Familie oder aus Familien wird ein Volk Gottes. Darüber hinaus finden wir, dass das zweite Buch Mose uns zeigt, dass Vorhersagen, die wir im ersten Buch Mose finden, erfüllt werden. Ich nehme mal eine aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 15. Da lesen wir in Vers 13, dass Gott zu Abraham sagt, du sollst sicher wissen, dass deine Nachkommen Fremde sein werden in einem Land, das nicht das ihre ist. Und sie werden ihnen dienen und sie werden sie bedrücken 400 Jahre. Und dann geht es noch weiter, aber ich werde die Nation auch richten, der sie dienen werden und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Und das erfüllt sich genau in diesem Buch. Sie waren in Ägypten, nicht in Kanaan, wo sie ursprünglich gewesen sind, sondern kamen nach Ägypten, ein fremdes Volk. Und da wurden sie unterdrückt, aber dann wurden sie aus diesem Volk, aus diesem Land, wurden sie befreit. Auch Kapitel 46, Vers 3, da erscheint Gott Israel, also Jakob. Ich bin der Gott deines Vaters und fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn zu einer großen Nation will ich dich dort machen. Gott hat also angekündigt, dass das Volk Israel, dass die Familie von Jakob zu einem großen Volk werden würde. Und genau das finden wir hier. Dabei müssen wir bedenken, dass zwischen dem Ende von 1. Mose 50 und dem Anfang von 2. Mose 1 ungefähr 300 Jahre liegen, die Gott hier übergeht, weil er natürlich einen besonderen Zweck hat mit dem, was er im 1. Buch Mose gesagt hat. Schaut euch dazu nochmal das Video an, was wir zu 1. Mose gemacht haben. Und eben der Zweck, was er uns im zweiten Buch Mose vorstellen möchte. Das große Thema dieses zweiten Buches ist, dass Gott uns zeigen möchte, dass er sein Volk errettet und erlöst. Errettet aus dem Bereich Ägyptens, errettet, wir würden sagen, aus der Welt und erlöst aus der Sklaverei, in die sie gekommen sind, dort unter dem Ägypter. Er hat dazu zwei Mittel, die er uns in diesem Buch zeigt. Das eine ist das Blut, das Passa, Lamm, dessen Blut an die Türpfosten in Ägypten gestrichen werden mussten. Das ist 2. Mose 12. Und zweitens durch seine Macht, das ist der Durchzug durch das Rote Meer, wo er in Macht Gericht übt an dem Pharao und seinem Heer und das Volk in Macht herauszieht. Das Buch wird ja im Griechischen und auch in vielen Ausgaben, also in der griechischen Übersetzung der Septuaginta und in vielen Ausgaben, auch deutschen Ausgaben, wird Exodus genannt, weil es den Auszug aus Ägypten zeigt. Es ist aber nicht nur ein Geschichtsbuch, das uns zeigt, in dem ersten Teil, wie sie in der Sklaverei waren in Ägypten, dann wie Gott Gerichte gebracht hat, Zeichen, Plagen gebracht hat, das Schlimmste dann eben das Schlagen der Erstgeburt, wer sie herausgeführt hat durch das Rote Meer, ein großes Wunder, ein so großes Volk da hindurchzuführen, wie er ihnen dann in Gnade begegnet ist in der Wüste, wie er ihnen das Gesetz gegeben hat und wie er sie dann dieses Zelt der Zusammenkunft hat bauen lassen. Schau dir dazu auch bitte die Videos an von Stefan Dröke. Wir werden den Link unter diesem Video hier angeben, dass eben gerade diese wichtige Botschaft des Zeltes der Zusammenkunft uns zeigt. Das ist Geschichte. Aber Gott spricht zu uns nach 1. Korinther 10, indem er das wie ein Bilderbuch für uns benutzt, als Vorbilder. Da heißt es in 1. Korinther 10, Vers 6, diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschrieben. Oder dann auch in Vers 11, Alle diese Dinge aber widerfuhren jenen als Vorbilder und sind geschrieben worden zu unserer Ermahnung, auf die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Das heißt, wir haben hier Bilder vor uns. Zum Beispiel die Macht des Pharao ist ein Bild von dem Teufel, von Satan, der Macht hat, der den Menschen in seiner Sklaverei hält. Der Mensch will das nicht wahrhaben. Aber Gott macht das deutlich durch dieses Bild. Und wir finden das im Neuen Testament bestätigt. Und wer sich bekehrt hat, der weiß, wie er vorher unter dieser Macht des Teufels stand. Wir finden auf der anderen Seite die Erlösung durch das Blut. Für uns natürlich nicht durch ein Tier, was gestorben ist, sondern durch das Hingeben des Lebens des Herrn Jesus, der am Kreuz von Golgatha für uns gestorben ist. Christus und sein Erlösungswerk. Wir finden hier auch die drei großen Phasen des Evangeliums Gottes, wie es in dem Römerbrief uns in den einzelnen Kapiteln vorgestellt wird. Erstens, der Mensch ist schuldig und verloren vor Gott, wie er in Ägypten war. Tatsächlich war das Volk Israel auch schuldig. Sie sind durch eigenes Vergehen, dadurch, dass sie Josef verkauft hatten an die Midianiter, das war letztlich der Anlass, die Ursache, dass sie überhaupt nach Ägypten gekommen sind. Der Mensch ist schuldig. Und das zeigt der Apostel Paulus in Römer 1 nach der Einleitung ab Vers 17, 18 bis Kapitel 3, Vers 20. Der Mensch ist schuldig. Aber dann die zweite Phase. Gott hat uns erlöst von der Schuld und uns Vergebung der Sünden geschenkt. Das ist Kapitel 3, Vers 21 bis zum Ende von Kapitel 5, Vers 12. Und dann finden wir drittens, dass wir auch befreit worden sind von der Macht der Sünde. Also nicht nur von der Sündenschuld, Vergebung der Sünden, sondern dass auch die Macht der Sünde nicht mehr über uns herrscht, weil wir befreit worden sind. Das finden wir eben in der Geschichte des Volkes Israel hier dargestellt, in Ägypten schuldig, dann durch das Passahlamm, Vergebung der Sünden durch das Blut Christi und dann drittens Befreiung von der Macht, der Durchzug durch das Rote Meer. Nun, finden wir hier auch, dass der Schreiber der fünf Bücher Mose, als ich den Überblick über das Pentateuch, über die fünf Bücher Mose gegeben habe, habe ich einige Stellen vorgestellt, wo wir finden, dass Mose der Schreiber der Bücher Mose ist. Und hier kommt er nun ins Bild. Derjenige, der diese Bücher geschrieben hat, der wird als Person eingeführt in 2. Mose 2, als Sohn von Amram und Jochebed. Und so finden wir, dass es nicht irgendwie ein fiktiver Schreiber ist, sondern einer, der wirklich gelebt hat und der zum Führer des Volkes Israel geworden ist. Er ist ein wunderbares Vorbild auf den Herrn Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und insofern können wir, wenn wir so durch das 2. Buch Mose gehen, Bilder sehen, Hinweise sehen auf den einen und einzig Vollkommenen, den Herrn Jesus. Mose hat auch versagt, deshalb durfte er nicht in das Land hinein. Der Herr Jesus hat nie versagt. Er ist der Führer des Volkes Gottes heute, der Versammlung Gottes. Ohne dass auch nur ein Versagen bei ihm auf der Erde gewesen wäre, erst recht natürlich nicht jetzt verherrlicht zu Rechten Gottes. Wir finden, dass Mose wirklich das hier inspiriert geschrieben hat durch Hinweise, die der Herr Jesus in seinem Leben gibt. In Lukas 20 zum Beispiel finden wir, dass es dort in Vers 37 heißt, dass aber die Toten auferstehen, der Jesus war da angegriffen worden, versucht worden, hat auch Mose angedeutet in dem Dornbusch, wenn er den Herrn, den Gott Abrahams und den Gott Isaaks und den Gott Jakobs nennt. Also der Jesus macht ganz deutlich, dass Mose dieses Buch geschrieben hat. Oder in Markus 7 heißt es in Vers 10, denn Mose hat gesagt, ehre deinen Vater und deine Mutter und wer Vater oder Mutter schmäht, soll des Todes sterben. Das heißt, das ist das Gesetz, was hier genau wie der Dornbusch in diesem 2. Buch Mose zu finden ist. Und das zeigt uns, dass Mose derjenige ist, der das inspiriert geschrieben hat. Und der Herr Jesus, Gott, erkennt das als sein inspiriertes Wort an. Dass Mose geschrieben hat, haben wir wie gesagt schon gesehen, 2. Mose 17, Vers 14 zum Beispiel, auch 2. Mose 24, Vers 4, stellt das vor, dass Mose aufschreiben sollte und auch aufgeschrieben hat. Nun finden wir hier in diesem 2. Buch Mose den Ratschluss des souveränen Gottes, der Souveränität Gottes. Der Plan des Feindes, nämlich Mose und alle Kinder auszulöschen, wird zu dem Mittel Gottes, Mose als Führer zu bewahren. Das ist schon, man kann das fast Ironie Gottes nennen. Dieser Pharao wollte Mose und alle kleinen Kinder auslöschen. Und Gott benutzt das, weil da der Glaube von Amram und Jochebed da war, das Kind dort in das Kästchen, in den Strom zu legen, dass sich genau dieser Pharao dann zum Aufzieher, zum Vater gewissermaßen dieses Mose wird. Dass er, der er eigentlich versuchen wollte, das Volk total auszulöschen, jedenfalls, dass es nicht mächtig werden wird, den künftigen Führer in seinem eigenen Haushalt, jedenfalls im weiteren Sinn, dann aufziehen musste. Ist das nicht wie bei der Person und dem Werk des Herrn Jesus? Der Feind hat versucht, die Menschen haben versucht, unter der Führung des Teufels den Herrn Jesus zu beseitigen, an das Kreuz zu bringen. Und Gott benutzt genau dieses Kreuz als Ausgangspunkt der Rettung des Menschen. Durch seinen Tod am Kreuz, dadurch, dass er dieses Werk vollbracht hat, der Herr Jesus, hat er Rettung und Erlösung für uns gebracht. In dem zweiten Buch Mose hat man den Eindruck, das ist nur ein Pharao. Das wirkt wie die Geschichte, wie das hier geschrieben wird, da wäre ein Pharao gewesen. Tatsächlich wissen wir aus der Geschichte, dass die Pharaonen nur ganz kurze Zeit regiert haben und dass einer den anderen relativ schnell abgelöst haben, also dass es vermutlich viele waren. Ist dann Gottes Wort falsch geschrieben? Natürlich nicht. Gott sagt ja nicht, dass es Pharao A ist oder Pharao B ist. Aber Gott zeigt dadurch, wie er dieses Buch schreibt, dass es einen Satan gibt, dass es einen Fürsten dieser Welt gibt, der versucht, die Menschen unter seinen Fängen zu halten. Selbst wenn es in der Geschichte mehrere gewesen sein mögen. Also Gottes Wort in der Art und Weise, wie er das aufschreibt, zeigt uns ganz deutlich, dass er damit eine geistliche Botschaft verbindet. Ich möchte kurz etwas sagen über die Gliederung dieses Buches. Vielleicht kann man das in vier Teile gliedern. Kapitel 1 bis 15 ist sozusagen die Erlösung aus Ägypten. Geistlicherweise die Erlösung, die wir in der Person des Herrn Jesus haben. In den Kapitel 15 bis 18 finden wir dann die Wüstenreise unter Gottes Gnade. Sie hatten noch nicht das Gesetz. Und das ist ein wunderbares Vorbild auf das Leben des Gläubigen heute, der in der Gnadenzeit lebt, besonders durch die Gnade geprägt ist und dort durch Gott geführt wird, durch Herausforderungen, durch schwierige Lebensumstände, um ein Leben unter der prüfenden Hand Gottes, dem prüfenden Auge Gottes zu seiner Ehre zu führen. Dann finden wir in Kapitel 19 bis 24 das Gesetz, ein Vorbild darauf, dass Gott uns sein Wort gegeben hat. Wobei sein Wort für uns nicht Gesetz heißt, aber es hat doch Autorität auch im Leben eines Gläubigen. Und dann finden wir in Kapitel 25 bis 14, dass Gott uns zeigt, dass er dem Volk Israel dieses Zelt der Zusammenkunft gegeben hat und dass sie es dann auch gebaut haben. Ein wunderbares Vorbild auf die Versammlung, auf die Gemeinde Gottes, in deren Mitte Gott wohnt, durch den Heiligen Geist, sowie die Herrlichkeit dieses Zelt der Zusammenkunft dann auch erfüllt hat. Also die geistlichen Entsprechungen sind der Charakter der Welt, das ist Ägypten. Das Gericht, das Gott über die Welt bringen wird, in den 10 Plagen. Das stellvertretende Opfer des Herrn Jesus, wie wir es in dem Passa finden, dass das Gerichtsurteil ist für die einen und Rettung für die anderen. Dann den Tod Christi in diesem Passa-Tod, das zugleich aber auch unser Tod ist und die Befreiung von der Macht der Sünde, nämlich durch den Durchzug durch das Rote Meer. Dieses Rote Meer, man sah ja da niemanden, so wie Mose dann in dieses Rote Meer, das Gott hat ja da ein Wunder getan und wie eine Mauer auf der linken und rechten Seite das Wasser stehen lassen. Und da ist Mose hineingegangen und man sah ihn nicht mehr, so wie man einen Gestorbenen begräbt. Und so ist dann das Volk hinterhergegangen. Christus ist gestorben, wir sind mit ihm gestorben, Römer 6, Vers 8. Und so sind wir befreit worden von der Macht der Sünde. Dann finden wir die Wüste als ein Bild der Welt, in der der Gläubige ist. Ägypten ist ein Bild, wo der Mensch unter der Herrschaft des Teufels ist. Die Wüste dagegen ist ein Bild der Welt, durch die der Gläubige hindurchgeht, ohne dass diese Wüste Macht über den Gläubigen hätte. Aber sie spricht eben von den prüfenden Umständen, von den entbehrungsreichen Umständen. In der Wüste gibt es nichts. Ja? Da gibt es kein erfrischendes Wasser, da gibt es keine Nahrung. Da gibt es eben auch ein zweites Mal kein Wasser, was irgendwie ja nötig ist, um leben zu können. Da gibt es Feindschaft, aber da gibt es auch Oasen. So ist diese Welt für uns als Gläubige. Diese Welt hat keine Erfrischung für uns als Gläubige. Wenn du Erfrischung suchst, die findest du bei Christus, in diesen Oasen, die er uns gibt. Zum Beispiel in den Zusammenkommen der Gläubigen. Aber diese Welt hat keine Erfrischung. Sie hat auch keine Nahrung für uns. Und sie hat auch keine Kraft durch den Geist Gottes, die sie uns gibt. Das findest du allein in Christus. Und allein durch Gottes Wort. Diese Welt ist uns feindlich gesonnen. Sie steht uns entgegen. Und doch gibt es da diese wunderbaren Oasen, diese Erfrischungsmöglichkeiten. So ist diese Wüstenreise dann wie eine Prüfung, in die der Gläubige gestellt ist, die Gott uns stellt, aber damit wir uns bewähren dort, dass wir zur Ehre des Herrn, zur Ehre Gottes leben. Zum Schluss vielleicht noch ein paar große Themen, die wir im Neuen Testament finden, die sozusagen im zweiten Buch Mose verankert sind. Wir finden, dass Gott nur inmitten eines erlösten Volkes wohnen konnte. Ja, das Zelt der Zusammenkunft und Gottes Herrlichkeit kam erst zu ihnen oder wurde ihnen erst gezeigt, nachdem sie aus Ägypten erlöst waren. 1. Korinther 3, Vers 16, Gott wohnt in der Versammlung, in der Gemeinde Gottes. Und das sind solche, die Erlöste sind. Das sind nicht Ungläubige, sondern das ist ein erlöstes Volk. Dann finden wir, dass Paulus in 1. Korinther 5, Vers 7 ausdrücklich sagt, Christus, unser Passa, ist geschlachtet worden. Das heißt, der Apostel Paulus macht deutlich, dass das Passa wirklich ein Vorbild ist auf den Herrn Jesus. Und dieses Passa ist wirklich sehr eindrucksvoll. Entweder starb der Erstgeborene auch aus Israel oder das Passalamm starb. Einer musste sterben, entweder das Passalamm oder der Erstgeborene. Und so gilt das auch für uns. Entweder werden wir den ewigen Tod erleben müssen oder ein anderer hat für uns das Gericht Gottes, die Gottesferne ertragen. Das ist der Herr Jesus am Kreuz von Golgatha. Das Rote Meer ist ein anderes Bild. Es ist nicht so sehr, dass, oder gar nicht, dass der Herr Jesus an unserer Stelle gestorben ist, sondern ich habe versucht, das zu zeigen anhand Römer 6, Vers 8. Wir sind mit Christus gestorben. Er ist gestorben und Gott hat uns in ihm gesehen, als er das Gericht an ihm geübt hat und als der Jesus gestorben ist. So sind wir nicht nur solche, die in den Genuss des Todes des Herrn kommen, der stellvertretend für uns in das Gericht Gottes gegangen ist, sondern wir sind mit ihm gestorben. Das Rote Meer finden wir dann in Verbindung mit dem Gläubigen auch mit Christus verbunden. Das ist sehr interessant in 1. Korinther 10. Da heißt es in Vers 1 und 2, ich will nicht, dass ihr darüber unwissend seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle auf Mose getauft wurden in der Wolke und in dem Meer. Wir sind sozusagen solche, die zu Christus gehören, die mit ihm verbunden sind und die seine Jünger sind, die äußerlich als Christen mit ihm verbunden sind. Aber jetzt kommt es darauf an, dass wir auch eine innerliche Verbindung mit ihm haben und ihn wirklich als Retter angenommen haben. Das zeigt, dass der Tod des Herrn Jesus wirklich unterschiedliche Aspekte, unterschiedliche Bedeutungen hat. Das Zelt der Zusammenkunft wiederum ist ein Bild der Versammlung Gottes, der Gemeinde Gottes mit Christus als Mittelpunkt. Ja, wir sind versammelt um ihn. Er wohnt inmitten des Volkes Gottes. Er ist der Mittelpunkt der Anbetung des Volkes Gottes. Und diese Herrlichkeit erfüllte das Zelt in 2. Mose 40. Wir denken daran, wie die Herrlichkeit Gottes die Versammlung erfüllte, Apostelgeschichte 2, wie deutlich wurde durch Kraft und durch Zeichen, dass Gott wirklich in der Versammlung wohnt. Das Gesetz, habe ich gesagt, ist ein Hinweis auf das Wort Gottes. Natürlich ist das Gesetz etwas, unter dem wir als Gläubige nicht stehen, aber bildlich gesprochen ist es ein Hinweis auf das Wort Gottes. Und es ist ganz großartig, wenn man sieht, nachdem das Gesetz gegeben worden ist, was die ersten Gebote nach den 10 Geboten, die ersten Hinweise sind. Da finden wir in Kapitel 20, Verse 22 bis 26, dass uns dort gezeigt wird, was Altar bedeutet. Ja, dass das Volk Israel einen Altar bauen sollte. Und das ist, wer ist der Altar? Das ist Christus. Und das Opfer, das auf dem Altar gebracht wird, das ist sein Werk. Das Volk Israel war nicht in der Lage, das Gesetz zu erfüllen. Aber da ist einer, der sozusagen da bildlich vorgestellt wird schon, der für sie sterben würde und damit diese Macht des Gesetzes brechen würde. Christus, der das Ende des Gesetzes ist. Wir stehen eben nicht unter Gesetz, weil er für uns gestorben ist. Und wer ist diese Person, die dieses Gericht Gottes an unserer Stelle ertragen hat? Das ist dann das erste Gebot in Kapitel 21 von dem hebräischen Knecht. Das ist der Herr Jesus, der ewige Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, um unsertwillen, der Reiche, der arm geworden ist, um uns zu erlösen. Er hat dieses Opfer ausgeführt. Er war der Einzige, der dieses Opfer tun konnte. Wir haben gesehen, dass Gott inmitten eines erlösten Volkes wohnt. So können auch nur Erlöste Gott Opfer bringen. Ja, die Wüstenreise unter Gnade ist ein wunderbares Bild von unserem Leben heute, dass wir in Prüfungen vor Gott erfüllen und zur Ehre Gottes leben dürfen. So finden wir eigentlich den Römerbrief und den Galaterbrief im neutestamentlicher Hinsicht, die uns die Botschaft des zweiten Buches Mose in dem Neuen Testament darstellen. Der Christ, der erlöst ist, der Christ, der Erlösung braucht und als Erlöster Gott dienen kann und auch der Christ, der eben nicht durch das Gesetz geprägt ist, sondern der das Wort Gottes erfüllt, der das Wort Gottes als seine Lebensschnur, als Richtschnur für sein Leben benutzt und dadurch, dass er neues Leben bekommen hat, auch dieses Wort Gottes erfüllen kann. Ein reiches Buch und ich möchte gerne werben dafür, dass du auch dieses Buch dir anschaust, weil es in vielerlei Hinsicht für unser heutiges Glaubensleben persönlich und auch gemeinschaftlich inmitten des Volkes Gottes wesentliche und nützliche und ermutigende, aber auch warnende Hinweise gibt.